Seitdem es Menschen gibt, beschäftigen sie sich mit der Veränderung ihres Bewusstseinszustandes. Wir vom Magical Mystery Mix sagen dazu, ganz neudeutsch, get into the know. Just say no. Natürlich das No von to know, denn Wissen ist Macht. Ja, April, April, er weiß nicht, was er will. Vielleicht will er Infos, der April. Heiße Infos zu kontroversen Themen, zum Beispiel Rausch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieder öffnet sich das Schatzkästlein des kontroversen Wissens, der Magical Mystery Mix. Begrüßt euch zu einer weiteren Sendung der beliebten Themenreihe Der Rausch und Du. Just say no. Denn wir alle wissen, im Umgang mit Drogen müssen wir üben, üben, üben. Wie der göttliche Wolfgang Neuss schon zu sagen wusste. Ja, auch heute hat es das eine, aber auch das andere zu diesem spannenden Thema. Und wir steigen hier mal gleich voll ein. Ja, und das Bildungsprogramm geht weiter. Das Drogen- und Suchtalphabet. Auch nach all der Zeit immer noch beim Buchstaben A. Armsünderblume, weitere Bezeichnung für Alraune. Artilin, Handelsname eines Medikaments, das Methylphenidat enthält und das in der Szene als Speed gehandelt wird. Artillerie, Szeneausdruck für Drogen, die intravenös eingenommen werden. Ascorbinsäure, auch Vitamin C genannt, ist ein feines, leicht in Wasser lösliches Pulver, das in der Szene dazu benutzt wird, Heroin gemeinsam mit Wasser aufzulösen, um es dann zu spritzen. Ataractica, medizinische Bezeichnung für Beruhigungsmittel. Zum Teil werden Ataractica missbräuchlich in der Drogenszene verwandt. Atemlähmung. Viele Drogen, einschließlich Alkohol, können in hohen Dosen zur Atemlähmung führen, die unter Umständen tödlich ist. Durch Mischkonsum steigt die Gefahr einer Atemlähmung. Atropin. Atropin ist das Gift der Tollkirsche, siehe dort, des Stechapfels, siehe dort, und anderer Nachtschattengewächse. Atropin blockiert die Wirkung von Acetylcholin in den Verbindungsstellen zwischen den Nerven. Es wirkt auf das vegetative Nervensystem ähnlich wie ein Stimulantium. Heftige Nebenwirkungen mit erheblichem Risiko wie Tobsuchtsanfälle, Verwirrtheit, Koma oder Herzrhythmusstörungen sind häufig. Schon allein deswegen sollte die Anwendung Narkoseärzten vorbehalten werden. In den letzten Jahren war es immer wieder in Tabletten, die als Ecstasy verkauft wurden, enthalten. Da Atropin langsamer anflutet und weitaus gefährlicher ist als zum Beispiel MDMA, besteht dadurch ein erhebliches Risiko für die Konsumenten. Au Auflängen, Szeneausdruck für das Strecken von Drogen, Aufpeppen, Szeneausdruck für die Einnahme von Stimulantien, Aufputschmittel. Aufputschmittel sind Stoffe, die die Müdigkeit vertreiben, den Antrieb steigern, das Selbstbewusstsein heben und zumindest in der Anfangszeit die Stimmung verbessern. Heutzutage werden sie eher als Upper oder Stimulantien bezeichnet. Ausflippen. Szeneausdruck für unangemessenes, mit heftigen Gefühlsausbrüchen verbundenes Auftreten eines Menschen, das meist in Verbindung mit Halluzinogenen oder Stimulantien steht. Inzwischen wird der Ausdruck aber auch ohne den Zusammenhang mit Drogen gebraucht. Ausfreaken, Szeneausdruck für sich zunehmend und dauerhaft seltsam verhalten. Ursache dafür ist meist Drogenkonsum. Ausklinken. Szeneausdruck für Unangemessenes, von starken Gefühlsäußerungen, manchmal auch von psychoseähnlichen Zuständen geprägtes Bild. Axocacin, auch Malva colorada oder Chichipe genanntes Malvengewächs, botanischer Name Sida acuta, das in Mexiko teilweise als Cannabisersatz geraucht wird. Das Lexikon der Drogen und Süchte. Azureus-Kahlkopf. Der Azureus-Kahlkopf, botanischer Name Psilocybe azurescens, enthält Psilocybin und kann nach Einnahme zu Halluzinationen führen. Ayahuasca, auch Jage, Jaje oder Kapi genannt, Name einer Lianenart, botanischer Name Banisteriopis kapii, aus der von einigen Indianerstämmen durch Auskochen eine halluzinogen wirksame Droge gewonnen wird. Manchmal wird die Rinde auch gekaut oder als Schnupfpulver inhaliert. Hauptwirkstoff ist nach heutigem Wissensstand das Harmin. Der Rausch ist oft von Übelkeit und Erbrechen begleitet. Indianer des Amazonasgebietes und aus den Anden trinken Ayahuasca im Rahmen von Geisterbeschwörungen. Die Seele des Menschen soll durch Ayahuasca den Körper verlassen und zu den Vorfahren Kontakt aufnehmen können. Die kolumbianischen Tucano-Indianer verwenden es außerdem bei Männlichkeitsritualen. Ich sah Gott und ich war Gott. Einfach alles war Gott. Meine erste Erfahrung mit Ayahuasca von Connor Creighton auf wise.com. Letztens habe ich eine Samstagnacht damit verbracht, mich auf dem Boden eines Lofts im Berliner Prenzlauer Berg herumzurollen. Wenn ich mich nicht gerade irgendwo rumwälzte, steckte ich mir im Badezimmer entweder die Finger in den Hals oder versuchte, meinen Darm zu entleeren. Ich heulte Rotz und Wasser. Ich trat mit den Füßen in die Luft, wie es schlafende Hunde manchmal tun. Zum Teil fuchtelte ich sogar synchron dazu mit meinen Händen vor meinem Gesicht herum, als sei ich der letzte Raver, kurz bevor der Club zumacht. Vom Badezimmer zum Boden und wieder zurück brauchte ich gefühlt 3 Tage. Als ich endlich wieder so weit bei Sinnen war, um auf den Balkon zu stolpern und eine Zigarette zu rauchen, wurde mir klar, dass nur 4 Stunden vergangen waren. Ayahuasca, Jage, Wein der Wahrheit, Madre oder wie auch immer du das Getränk nennen willst, war nicht nur die stärkste, bewusstseinserweiternde Substanz, die ich je ausprobiert habe, sondern sorgte ohne Zweifel für meine intensivste Drogenerfahrung. Das Ganze ist in Deutschland illegal, also musst du jemand kennen, der jemand kennt, der weiß, welcher Schamane gerade in der Stadt ist und das abgefahrene Getränk zubereitet und ausschenkt. Dafür musst du dann tief in die Tasche greifen. Eine Session fängt bei gut 175 Euro an. Wenn du erstmal auf der Liste des Schamanen stehst, bekommst du eine E-Mail, in der dir erklärt wird, wie du dich auf die Zeremonie vorbereiten solltest. In der Woche davor sind Sex, Fleisch, Milchprodukte, Salz und andere Drogen tabu. Die Adresse wird auch erst im letzten Moment freigegeben. Man soll eine Matte, eine Decke, eine Flasche Wasser, etwas Obst und einen verschließbaren Eimer mitbringen. Der Eimer dient dabei als Kotzbehälter, den du danach wegschmeißen kannst. Ich besaß keinen Eimer, also schnappte ich mir einen Trinkbecher mit Deckel und machte mir dann die ganze Zeit Sorgen, dass er zu klein für das ganze Erbrochene ist, das irgendwann aus mir rauskommen würde. Ayahuasca ist in Yogakreisen und in der Berliner Meditationsszene, mir ist der Gebrauch dieses Ausdrucks doch sehr peinlich, ziemlich beliebt geworden. Die gut betuchten Veganer Ende 30, die nicht mehr in Clubs gehen und Weihnachten in Indien verbringen, um den Besuch bei den Eltern zu entkommen, finden das Getränk genauso hip wie einen Partnertausch. Bei meiner Ankunft befanden sich schon gut 25 Personen in der Wohnung. Meine Freunde waren allerdings noch nicht da, also mischte ich mich unter ein paar Leute, die in ihren Wickelhosen Dehnübungen durchführten oder sich auf dem Boden gegenseitig kraulten. Der Raum war durch die Körperwärme total aufgeheizt. Ich saß dann in einer Ecke, neben mir hockte ein junger Amerikaner, dessen Psychiater ihm diese Zeremonie tatsächlich verordnet hatte. »Ich war total süchtig nach Gras«, sagte er. »Was für ein Psychiater verschreibt einem das hier?«, fragte ich. »Ein teurer«, antwortete er. »Funktioniert das?« »Ja.« Zu meinen Füßen lag ein Deutscher auf einer Luftmatratze, eingemümmelt in eine Bettdecke. »Dein erstes Mal also«, sagte er wissentlich. »Ja, was habe ich zu erwarten?« »Das Universum«, erwiderte er. »Ich hoffe, du wirst das Universum sehen.« Schließlich legte sich jeder hin. Der Schamane, ein bärtiger Typ mit Pferdeschwanz und einer Haut, die wie fleckiges Mahagoniholz aussah, erklärte uns, was uns gleich widerfahren würde. Ich kann mich nicht mehr an viele seiner Worte erinnern, denn was danach folgen sollte, war einfach nur verrückt. Ayahuasca mit anderen Drogen zu vergleichen, ist ungefähr so, als würde man Rennen mit ausgestreckten Armen mit Fliegen gleichsetzen. Man kann diese Erfahrung eigentlich nur schwer in Worte fassen, aber ich versuche es mal. Am Anfang, nennen wir es mal den guten Teil, ging es los, als die Schatten an den Wänden ihre Form verloren und kleine goldene Streifen vor meinen Augen aufblitzten. Für jemanden, der schon Erfahrungen mit LSD-Pilzen oder psychedelischen Pillen gemacht hat, war das nichts Außergewöhnliches. Neben mir wirkten die Leute in ihre Eimer. Dabei klangen sie wie Kühe, die auf Straßenschildern gespießt werden. Aber mir war nicht übel, überhaupt nicht. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich in einer panoramaartigen Collage aus geometrischen Mustern, hell leuchtenden Farben, Dschungelblattwerk und extremem Wohlbefinden. Ich kann ohne zu übertreiben sagen, dass das wahrscheinlich der glücklichste Moment meines ganzen Lebens war. Und das fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Ich war ein Kind des Raves und habe einen Großteil des letzten Jahrzehnts damit zugebracht, fremde Leute zu umarmen, meine Augenbrauen abzulecken und darüber nachzudenken, wie viel Wasser ich getrunken oder nicht getrunken hatte. Es fühlte sich an, als würde mich das Universum mit riesigen, mutierenden Armen umschließen und mit Liebe füllen. Ich sah Gott, ich war Gott, einfach alles war Gott. Die meiste Zeit des guten Teils verbrachte ich auf dem Rücken liegend und mit geschlossenen Augen in einer kleinen, euphorischen Blase. Ich wünschte, das wäre so geblieben, denn schon bald sollte der schlechte Teil beginnen. Ich durchlebte noch einmal jeden traumatischen Zwischenfall meiner Kindheit. Das Ganze lief wie einer dieser Rückblicke auf das Leben einer berühmten Person ab. Nur wurden mir statt den Highlights meiner langen Karriere die Momente gezeigt, die mir am meisten geschadet haben. Ich erlebte im Mutterleib nochmal die Streitereien meiner Familie, rannte in der Schule vor den Fieslingen weg und hörte in meinem Teenagerzimmer Smashing Pumpkins, während ich Gedichte mit morbiden und gar nicht mal so guten Reimen verfasste. Während dieses schrecklichen Trips bekam ich plötzlich fiebrige Schweißausbrüche und in mir stieg ein Brechreiz hoch. Aber ich hatte, wie bereits gesagt, zu viel Angst, dass mein Behälter zu klein sei. Deshalb stand ich auf und wankte ins Badezimmer. In meinem Magen herrschte zwar totales Chaos, aber ich konnte einfach nicht kotzen. So versuchte ich, scheißen zu gehen. Irgendwie redete ich mir ein, dass ich diesen Höllentrip nur beenden könnte, wenn ich das Ayahuasca durch irgendein Loch aus meinem Körper rausbringe. Durch einige Drogen kannst du dich selbst aus einer gewissen Entfernung betrachten. Wenn das hier der Fall gewesen wäre, dann hätte ich mir wohl dabei zugesehen, wie ich mit meiner Jogginghose auf Knöchelhöhe eine Art Lapdance für die Toilettenschüssel hinlegte. Niedergeschlagen ging ich zurück ins Wohnzimmer, legte mich wieder auf meine Matte und gab mich ganz meinem Leiden hin. Wenn ich nicht gerade eine Heidenangst hatte, dann weinte ich bittere Tränen. Ab und an tauchten auch wieder die goldenen Streifen auf. Ich erinnere mich daran, dass ich meinen Penis als einen riesigen, bis in die Wolken reichenden Turm gesehen habe. Das war irgendwie cool, aber ansonsten befand ich mich in der durch eine Pflanze verursachten Hölle. Einige Zeit später sah ich, wie sich meine Freunde in Richtung Balkon bewegten. Ich entschied mich dazu, ihnen zu folgen. Stell dir einen Flugzeugabsturz vor, bei dem der vordere Teil der Maschine explodiert und der hintere Teil irgendwie auf dem Boden landet und jeder darin überlebt. Jetzt stell dir die Gesichter der Überlebenden vor, so haben wir ausgesehen. Wir haben eine Weile auf dem Balkon abgehangen, dabei geraucht, gelegentlich in Eimer gekotzt und versucht, die ganze Situation irgendwie zu verstehen. Schließlich bot jemand an, uns nach Hause zu fahren. Das war eine tolle und schreckliche Idee zugleich, denn alleine hätte ich das zwar nie geschafft, aber der Fahrer konnte auch noch nicht zwischen Rot und Grün unterscheiden. Man sagt, dass eine Nacht voller Ayahuasca mit 10 Jahren beim Psychiater gleichzusetzen ist. Ayahuasca ist definitiv keine Partydroge. Auf dem Nachhauseweg redeten wir noch darüber, in einen Club zu gehen, aber letztendlich wollten wir uns doch alle bloß im Beisein von frischem Wasser in eine Wolldecke hüllen. Ich schlief ein, wachte am nächsten Tag auf und fühlte mich richtig gut. Und so ist es bis jetzt auch geblieben. Normalerweise bin ich ziemlich ängstlich, ich kann nur schlecht schlafen, bin schüchtern und auch nicht sehr entscheidungsfreudig. Aber irgendwie ist das alles nicht mehr der Fall. Was auch immer in dieser Nacht passiert ist, es hat meine kleinen Blockaden gelöst. Ein Psychiater würde wohl sagen, dass meine Bewältigungsmechanismen durchbrochen wurden. Wenn man sich im Amazonasgebiet einer Ayahuasca-Kur unterzieht, dann verbringt man normalerweise 3 lange aufeinanderfolgende Nächte damit, sich mit dem ganzen angeschauten Scheiß zu befassen. Als ich wieder runtergekommen war, dachte ich für ein paar Stunden, dass ich nie wieder auch nur ein Joint anrühren würde, ganz zu schweigen von Ayahuasca. Inzwischen ist eher das Gegenteil der Fall. Wenn du all die traumatischen Ereignisse deines Lebens wie in einem Traum an dir vorbeiziehen hilfst, dann hilft dir das dabei, sie ins rechte Licht zu rücken. Sie sind Vergangenheit. In gewisser Weise wirst du dadurch dein Wesensgehalt in der Natur bewusst und das ist nicht schlecht, wenn deine einzige Verbindung zur Natur die langsam verrottenden Tomaten auf deiner Fensterbank sind. Ach ja, und der Anblick von deinem riesigen, aus festem Gestein gebauten Schwanz ist etwas, das alle unsicheren Jungs, die zu heimlich unsicheren Männern heranwachsen, mindestens zweimal gesehen haben sollten. Connor Creighton auf weiß.com. Wolfgang Sieg, Säurekopf, Kapitel 12, Bedingungen. Dieter und ich sahen uns noch den darauf folgenden Kriminalfilm an. Auch die anschließende Unsorg-Komödie verleibten wir uns geistig ein. Dann jedoch ergriff ich das Wort. Lieber Freund, wir hatten uns vorgenommen, in unerforschtes Neuland vorzustoßen, weiße Flecken auszuradieren. Wir wollen in Selbstversuchen die Wirkung des LSDs auf menschliche Psyche und Physis untersuchen. Na und, wir können anfangen mit dem Schlucken und Registrieren. Ich bin hellwach und hochkonzentriert, aber du? Ich auch. Dann entwickelte ich Dieter das System unserer Versuchsreihen. Zuerst testen wir die Einwirkung der Höhenlage auf den Berauschten. Wir beginnen bei 2.839.479.836.000 Meter unter dem Meeresspiegel, versetzen bei jedem neuen LSD-Genuss die Versuchsperson einen Meter höher, bis wir mit 283.483.131.834.976.839 Metern über dem Meeresspiegel den höchsten Punkt der Ionosphäre erreicht haben. Dann setzen wir die zweite Versuchsreihe an, die Frage untersuchen will, welche Einwirkung hat die Dichte und die Zusammensetzung der normalen Atmosphäre auf die Versuchsperson. Wir beginnen in einem Raum, der mit dem Qualm von normalen Filterzigaretten gefüllt ist. Die nächsten Räume enthalten dann der Reihenfolge nach Gulbarsrauch, Zigarrenrauch, Pfeifenrauch, Qualm verbrannten Seegrases, Smoke verbrannter Dachpappe, verbrannte Tier, zuletzt verbrannte Homo sapiens Leichen. Ist diese Versuchsreihe abgeschlossen, wenden wir uns sofort dem nächsten Fragenkomplex zu. Wie wirken verschiedene hohe Temperaturen auf die Versuchsperson? Wir beginnen bei der mittleren Höhentemperatur von 489.234.673.498.763 Grad. Versetzen die Versuchsperson dann von Raum zu Raum. Jeder ist 1 Grad kühler als der vorhergehende und enden bei der absoluten Tiefstemperatur. Schon sind wir bei der nächsten Versuchsreihe. Wie wirken die verschiedenen Mageninhalte auf einen Berauschten? Da heißt es also, die Versuchsperson von Knödellawinen, von Pfannkuchengebirgen begraben, in Seen von Bier, Milch und Vanillesoße schwimmen zu lassen. Wir probieren 50 Kochbücher durch. Ach, und wo wir schon bei Büchern sind, wie reagiert die Versuchsperson bei unterschiedlichen Gedächtnisinhalten auf LSD? Wie verhält sich ein LSD-getauchtes Gehirn, das vorher in Dostojewski, Hamsun, Heine, Hitler oder Herder gebadet worden war? Wie? Da unterbrach mich Dieter. Versuche, blutleere Hypothesen, schrie er. Was soll das? Nein und abermals nein. Was wollen wir uns in den Spinnweben grauer Experimentierreihen verfangen? Wir wollen die diamantenen Äpfel des praktischen Handelns vom güldenen Baum grünenden Lebens brechen. Kapitel 17 aus Säurekopf. Der Schriftsteller Wolfgang Sieg berichtet von seinen LSD-Erfahrungen. Säurekopf, 17. Kapitel, Kruzifixus. Plötzlich sprang einer dieser Heilande behende vom Kreuz, schulterte dasselbe, rannte uns nach, schloss sich uns an und sprach: »Kriegen Sie keinen Schreck, meine Herren, ich bin kein richtiger Jesus. Früher habe ich als Chauffeur bei den Herrschaften gearbeitet. Zu Weihnachten habe ich für die Kinder immer den Weihnachtsmann gespielt, hat mir Spaß gemacht. Hatte ich auch Talent für, später als das mit dem Chauffieren nicht mehr so klappte wegen meiner Augen, habe ich dann den Jesus gemacht. Wenn da Besuch war, kam der immer doll in Stimmung, wenn ich auf meinem Kreuz da oben anfing zu singen. Sie haben mir dann einen Regenschirm Spitzenschwämme voll Sekt draufgereicht und so eine sadistische Alte hat mir mit der Regenschirmspitze immer in die Seite gepiekst.« »Und wo sind Ihre Arbeitgeber jetzt?«, fragte Dieter. »Weiß nicht. Im Haus ist keiner mehr und die Speisekammer ist auch leer. Nicht mal mehr 5 Brötchen gibt's. Da wie bei der Speisung der 5000.« Der Kerl lachte. Sein Kreuz, das er hinter sich herschleifte, rumpelte auf dem Straßenpflaster. Mir war es peinlich, dass ich uns diese arg auffällige Gestalt angeschlossen hatte, wenn nun Bekannte. Der Kerl musste wohl meine Verlegenheit bemerkt haben. Jedenfalls rührte er so laut, dass die Leute in den offenen Wohnungen interessiert herstarrten. »Ich schäme mich des Evangeliums in Christo nicht!« Wir näherten uns dem Stadtpark. Die Studentenpärchen rangelten dort noch Minnedienst beflissen. Wahrscheinlich war ihnen die ganze Katastrophe entgangen. Da sie nie die Universität aufzusuchen pflegten, hatten sie auch noch nicht bemerkt, dass dieselbe mitsamt allen Professoren durch einen Bombenvolltreffer in Staub verwandelt worden war. Unser Begleiter rammte nun sein Kreuz mit so heftigen Stößen in den weichen Rasen, dass sich die Pärchen entknäulten und neugierig herüberschauten. Der Chauffeur Christus aber erstieg flink das Kreuz und schrie: »Ich bin nicht der Messias, ich bin nur der Vorbote dessen, der da kommt in aller Herrlichkeit und nicht wert, seine Füße zu waschen.« »Wo ist aber denn nun der Messias?«, fragte ein Student, der recht fanatisch aussah, mit seinem das ganze Gesicht bedeckenden Vollbart, aus dem eine Hornbrille blitzte. »Er ist aufs Neue gekreuzigt worden, in eben dieser Minute«, brüllt unser Bekannter. »Wo?«, fragte ein brausender Chor mitleidiger Studentenstimmen. »Zu Füßen des Bismarck-Denkmals.« »Welch eine Symbolik«, dachte ich, konnte noch schnell Dieters Hosenboden fassen und dann wurden wir zwei mitgerissen, fortgeschwärmt vor dem Meer des Erbarmens, das heranbrannte, den wiederum Gekreuzigten vom Marterholz zu spülen. Alles, was sich den Studenten in den Weg stellte, Krüppel, Kriegsinvaliden, alte Leute, kleine Kinder, wurde mit Fußtritten beiseite geschleudert, auf dass das Meer der Liebe sich an keinem Hindernis, keiner Klippe bräche. am Fuß des Bismarck-Denkmals angelangt, aber schrie die Menge enttäuscht auf, denn dort auf zwei Speiseeisholzstielen, die man in Kreuzform übereinander gebunden, fand sich lediglich ein glotzäugiges, zappelndes Fröschlein gespießt, vermittels zweier Stopfnadeln. »Seid ihr erstaunt«, schrie unser Bekannter in die brodelnde Menge, »höret und wisset, Gott kann annehmen jede Gestalt, die eines Froschs, die eines Regenwurms, die einer Gonokokke.« Weiter kam er nicht, die beleidigte Menge machte sich über die Blasphemie empört daran, den immer noch Predigenden tatsächlich an sein Kreuz zu schlagen. »Wahrscheinlich hat er das nur gewollt, dieser Masochist«, schnaubte Dieter empört, während der Gekreuzigte langsam erkaltete und die Menge sich verlegen trollte. »Vielleicht war doch was an dem, was er sagte«, meinte ich unsicher. »Und nur Erleuchtete haben seine Botschaft begriffen.« Ich schaute mir den Toten noch einmal an und dann war es mir, als ob er mir zuzwinkerte. Ja, nun vernahm ich auch sein Flüstern. Mach dir keine Sorgen um mich, alter Knabe, in 3 Tagen bin ich wieder Mops Fidel. Dann riss er seine Rechte vom Querbalken, schwenkte etwas Rotes. War es ein Schleier von Blut, das aus der Handwunde strömte? Nein, jetzt sah ich, es war eine rote Zwergenmütze. »LSD«, stotterte ich. Dieter lächelte. »Ja, ja, LSD. Und ich, der Herr über alles LSD, stehe vor dir und ich platze vor Dingen, die in meinem Schädel wuchern, die ich dir aber offenbaren werde, hier im Angesicht des steinernen Bismarck, des gespießten Froschs und des gekreuzigten LSDs.« Ich fiel auf die Knie und rief, »Oh, oh, Halleluja, komm, oh, komm, Dieter, Herr, gieß aus deinen Geist auf mich Unwürdigen, oh!« Was man weiß, was man wissen sollte. Zum Beispiel, mit wem nahm Uschi Obermeier was? Uschi Obermeier. Sie war in den 60er und 70er Jahren der Inbegriff des modernen, zügellosen Mädchens. Schlief mit Popstars, lebte in der Kommune 1, nahm Drogen. In ihrer Autobiografie »Das wilde Leben«, aufgezeichnet von Claudius Seidel, erzählt Uschi Obermeier von Männern, Drogen und Freiheit. Margot, eine Freundin, die ihr das Amphetaminderivat Captagon empfahl. Es trieb den Puls hoch und verscheuchte die Müdigkeit. Bobby, ein Dealer, der ihr das Kiffen beibrachte. Wir grinsten uns an. Neil. Noel Redding, der Bassist von Jimi Hendrix, hatte seinen Mitbewohner Neil in London ein paar California Sunshine Trips überlassen. Wir badeten in den Wellen, die sich an den Wänden brachen. Dieter Bockhorn, die Kiezgröße aus Hamburg, besuchte Uschi Obermeier in München und sie zeigte ihm, dass sie wirklich so elegante Tüten drehen kann. Die Tarotkarten verhießen den beiden Glück, später schnupften sie Heroin. Amon Dühl. Mit der Band absolvierte Uschi Obermeier einen verunglückten Auftritt in Essen, bei dem alle auf LSD waren. Ich sah kein Publikum, ich sah nur verbeulte Kugeln mit hässlichen Löchern darin. Rainer Langhans. Bei ihrer Ankunft in der Kommune 1 drehte sie einen siebenblättrigen Joint. Rainer stand auf und setzte sich neben mich, sah mir beim Drehen zu und lobte meine Fingerfertigkeit. Mick Jagger mit ihm und Keith Richards rauchte sie ein Joint und trank eine Flasche Bourbon, als beide Rolling Stones stritten, wer die Nacht mit ihr verbringen dürfe. Mick war am Gewinnen, er hatte die besseren Nerven. Keith Richards. Schließlich landete sie aber doch bei Keith Richards. Er zog sich ihre Gegenwart an, wie wenn man bei Kälte eine warme Jacke anzieht. Sie aßen bei Trader Vic's und nahmen Heroin. Es hielt uns gefangen in der Gegenwart, die uns weich und angenehm umschloss. Als sie später mit den Rolling Stones auf Tournee war, nahm sie manchmal etwas Kokain, um ganz wach zu werden. Aus der Affäre wurde eine lebenslange Freundschaft. Er trägt ihren Schmuck und als ihr Lebensgefährte Dieter Bockhorn starb, kam er sie besuchen, um ihr seine Hilfe anzubieten. Was man weiß, was man wissen sollte. Schluss mit 27. Brian Jones, 28.02.1942 bis 3.07.1969. Der Gründer der Rolling Stones ertrank unter Alkohol- und Drogeneinfluss im Swimmingpool seines Landsitzes. Auf dem Totenbett gestand sein damaliger Handwerker Frank Thorogood, Jones ermordet zu haben. Jimi Hendrix, 27.11.1942 bis 18.09.1970. Hendrix brach 1970 seine deprimierende Europa-Tournee ab und zog sich nach London zu seiner deutschen Freundin Monika Dannemann zurück. Er nahm Schlaftabletten und Alkohol und starb an seinem Erbrochenen. Alan Wilson, 4.07.1943 bis 3.09.1970. Gitarrist und Sänger der Blues-Rock-Band Can't Heat, starb an einer Überdosis Heroin. Janis Joplin, 19.01.1943 bis 4.10.1970. Wer Drogen nimmt, muss verrückt sein, wenn er sich doch mit Southern Comfort besaufen kann, sagte sie einmal, aber sie starb im Landmark Hotel LA, Los Angeles, an einer Überdosis Heroin. Im Arm 14 Einstichlöcher. Die 2500 Dollar, die sie in Bar hinterlassen hatte, vertranken 200 Freunde ihrem Wunsch gemäß bei einer Party in San Anselmo. Jim Morrison, 8.12.1943 bis 3.07.1971. Der Sänger der Doors wurde tot in seiner Badewanne in Paris aufgefunden. Die offizielle Todesursache lautete Herzversagen, aber es gibt unzählige Theorien zu seinem Tod. Selbstmord, entführt von der CIA, ermordet von einer Hexe. Vermutlich starb Morrison an einer Überdosis Heroin, das ihm Jean de Breteu geliefert hatte, ein Playboy und der Geliebte seiner Frau Pamela Carson. Sie behauptete später, er habe geglaubt, Kokain zu nehmen. Carson selbst starb 1974, ebenfalls 27-jährig, an einer Überdosis Heroin. Ron Pig Ben McKernan, 8.09.1945 bis 8.03.1973. Das Gründungsmitglied von Grateful Dead war starker Alkoholiker. Er starb an einer Magenblutung. Dave Alexander, 3.06.1947 bis 10.02.1975. Bassist der Stooges, starb an einer Lungenentzündung, die auf seinen exzessiven Drogenkonsum zurückzuführen war. Gary Thane, 15.05.1948 bis 8.12.1975, spielte Bass bei Uriah Heep, bevor die Band ihn wegen seiner Drogenabhängigkeit hinauswarf, starb an einer Überdosis Heroin. Jean-Michel Basquiat, 22.12.1960 bis 12.08.1988. Der New Yorker Maler starb an einer Überdosis Heroin. Was wenige wissen, er veröffentlichte auch eine Hip-Hop-Platte. Kurt Cobain, 20.02.1967 bis 5.04.1994. Der Sänger und Gitarrist von Nirvana, der lange mit seiner Heroinsucht gekämpft hatte, erschoss sich in seinem Haus in Seattle. Neben seiner Leiche fand sich die Abschiedszeile »It's better to burn out than to fade away« aus Neil Youngs Lied »My, My, Hey, Hey«. Kristen Pfeff, 26.05.1967 bis 16.06.1994. Die ehemalige Bassgitarristin der Band Hole starb nach einer Trennung im Streit mit Bandleaderin Courtney Love an einer Überdosis Heroin. Was man weiß, was man wissen sollte, Drogenlegenden. Adolfine. Methadon kam erstmals 1947 durch den Pharmakonzern Eli Lilly unter der Bezeichnung Dolophine in den USA auf den Markt, verkürzt Dolphin genannt. In den 1970ern wurde das Mittel im New Yorker Straßenslang Adolfine genannt. Insbesondere Scientology verbreitete das Gerücht, der Medikamentenname sei ein Tribut an Adolf Hitler. Letztlich dürfte der Name ein simples, aus dem Lateinischen entlehntes Kompositum aus Dolor, Schmerz und Finis Ende sein. Assassinen, der persische Gelehrte Hassan il-Shabbah, 1034 bis 1124 ließ junge Männer in seine Festung Alamut bringen, gelegen im heutigen Iran. Hinter der Festung, durch Felsen verblickend geschützt, soll er einen Paradiesgarten angelegt haben. Hassan Ishabar soll die jungen Männer mit Opium und Haschisch eingeschläfert und dann in den Garten voller hübscher Mädchen gebracht haben, sodass sie sich beim Erwachen wahrhaftig im Paradies glaubten. Mit der Verheißung der Rückkehr ins Paradies ermutigte er sie, seine Mordaufträge zu befolgen und auch vor dem eigenen Tod nicht zurückzuschrecken, um dem schiitischen Glaubensweg der Ismaeliten zur Macht zu verhelfen. Der Typus des modernen Selbstmordattentäters war geboren. Koks aus der Sprühdose. Das dem Kokain verwandte Prokain wird angeblich in US-Sprühdosen verwendet und man soll es mit einem aufwendigen, aber zu Hause durchführbaren Verfahren wieder isolieren können. Der Mythos wird aufgegriffen im Roman »Der dunkle Schirm« von Philip K. Dick. Ecstasy aus der Klimaanlage. Auf den Partys des Magazins Tempo in den 80ern war die Stimmung so ausgelassen, dass es hieß, in der Klimaanlage sei der Atemluft Ecstasy zugeführt worden. Allerdings wäre zu tragbaren Preisen höchstens eine homöopathische Konzentration in der Atemluft zu erreichen gewesen. Tempelshit. Seit den 1970ern kursiert das Gerücht von hochpotenten weißen Haschkügelchen, die in Indien und Nepal nur von ausgesuchten Mönchen konsumiert werden dürfen. Mitte der 70er kam der Tempelshit auch in Europa auf den Markt. Tatsächlich handelte es sich aber um den synthetisch hergestellten Cannabiswirkstoff THC, der auf Luzernmehl als Trägersubstanz aufgebracht wurde. Johnny Pott. Am 15. Oktober startete das FBI eine Großaktion, um ein Phantom zu fassen. Ein Johnny Pott durchstreife angeblich das Land und sähe überall Cannabis aus. Nach dem Verbrecher wurde landesweit und im Fernsehen gefahndet, allerdings ohne Foto und im Übrigen erfolglos. Anti-Hanf-Mafia. In seinem Buch The Emperor Wears No Clothes erklärt Jack Harrah das 1937 in Amerika eingeführte Verbot des Hanfanbaus als eine Verschwörung der Ölindustrie, die aus Hanf gewonnenen Biodiesel hin verhindern wollte. Trockeneis. Die Wirkungskraft von schlechtem Haschisch und Marihuana soll mit Hilfe von Trockeneis, in Klammer gefrorenes Kohlendioxid, gesteigert werden können. Dazu legt man das Hasch oder Gras mit dem Trockeneis in einen durchlöcherten Schuhkarton und deponiert diesen über Nacht im Kühlschrank. Dabei verwandelt sich das in der Pflanze enthaltene nicht psychoaktive CBD in das wirksame THC. Morphium im Essen. Angeblich ist der Morphiumgehalt im Mohn in den letzten Jahren stark gestiegen, weshalb Gerichte wie Mohnkuchen oder Dampfnudeln süchtig machen können. Ursache soll eine neu eingeführte Erntetechnik sein, bei der die Samenkapseln gequetscht werden und der austriebende Milchsaft die Samen kontaminiert. Flashbacks. Immer wieder berichten Drogengegner und professionelle Warner vor der Gefahr der Flashbacks. Tage oder Wochen nach Einnahme einer Droge könne der Rausch plötzlich wiederkehren. Das Phänomen ist nur bei einer einzigen Droge belegt, nämlich bei LSD. Und das ist extrem selten, wesentlich seltener als der sogenannte atypische Verlauf der Horrortrip. Flashbacks sind nach neuerer Forschung wahrscheinlich eher auf bereits bestehende psychische Störungen zurückzuführen, etwa die posttraumatische Belastungsstörung oder die Schizophrenie. Glassplitter im Kokain. Einige Dealer strecken Kokain angeblich mit gemahlenem Glas, das die Naseninnenwände mikroskopisch klein aufreißen und die Droge damit umso besser wirken lassen soll. Banadanin. Mitunter ist zu hören, die Bananenschale entfalte geraucht eine berauschende Wirkung. Auch in Ulrich Pflenzdorfs DDR-Roman Die neuen Leiden des jungen Werther werden Bananenschalen geraucht. Diese Praxis ist allerdings komplett nutzlos und das Gerücht, Bananenschalen enthalten psychoaktives Banadin, wurde von Freaks und Hippies aufgebracht, die parodistisch auf das Haschischverbot reagieren wollten. Aus dem Anarchist Cookbook 1970 von William Powell. Unglaublich, aber wahr. Bananen enthalten eine geringe Menge an Musasam-Pientum Banadin, ein mildes, kurzfristig wirkendes, armes Psychedelikum. Es gibt einfache Arten, sich zu berauschen, aber der Vorteil an der Methode ist, dass sie legal ist. Erstens, 15 Pfund reife Bananen kaufen. Zweitens, die Bananen schälen, die Früchte essen, die Schalen aufheben. Drittens, mit einem scharfen Messer das Schaleninnere abschaben und aufheben. Viertens, das abgeschabte Schaleninnere in einem großen Topf mit Wasser geben, 3 bis 4 Stunden lang kochen, bis die Masse breiförmige Konsistenz hat. Fünftens, die Masse auf ein Backblech streichen und im Ofen 20 bis 30 Minuten lang trocknen lassen. Das Resultat ist ungefähr ein Pfund schwarzes Banadinpulver. Normalerweise spürt man den Banadin-Effekt, nachdem man 3 bis 4 Zigaretten geraucht hat. Schimmelafghane. Haschisch mit einer Schimmelschicht auf der Oberfläche soll besonders wirksam sein. Unsinn, er lag zu lange in einer feuchten Plastiktüte und löst allenfalls Brechreiz aus. Klosteinpoppers. Der Schriftsteller Christian Trachkracht behauptet, dass Urin und Klostein sich spontan zu der Sexdroge Poppers verbinden. Man müsse sich lediglich kurz nach dem Wasser lassen, mit dem Gesicht in das mit Würfeln bestückte Pissoir neigen. Die Verbindung von Ammoniak im Urin und Chlornitrat im Klowürfel bewirke ein starkes Rückenschaudern, den sogenannten Piss-Shiver. Schusssicher mit Kokain. In Amerika hielt sich um 1900 das Gerücht, Schwarze könnten durch den Genuss von Kokain so starke Kräfte gewinnen, dass sie unverwundbar durch Schüsse aus den damals üblichen Kaliber 32 Pistolen der Polizei seien. Das soll der Grund dafür sein, warum viele Polizeistationen in den Südstaaten zu Kaliber 38 Pistolen wechselten. Ha, April, April, weiß er vielleicht doch, was er will. Auf jeden Fall dreht der April an der Uhr. Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir nähern uns dem Ende unserer Sendezeit. Das gehört zu den Tatsachen des Lebens. Alles, alles geht vorbei, auch der Magical Mystery Mix. Ja, im Mai wird unsere kleine Reihe etwas modifiziert. Der traditionelle Maien-Mix kommt mit dem Thema Erotik und Rausch. Da wäre es natürlich wieder schön, wenn ihr euch vor den Volkscomputern oder Empfängern versammeln würdet. Da haben wir uns ein paar ganz besondere Schmankerl ausgedacht. Ja, kontrovers hoch 3. Sozusagen im Kubus. Redaktionell verantwortlich Kurt Maniluk und dem Rausch seine Stimme Lee der Wedolf, der aus allerlei Werken vortrug. Die einzelnen Wortbeiträge wurden dabei jeweils angesagt. Ja, und ihr wisst, die Welt ist schlecht, aber das kann man ändern, zum Beispiel indem man das Gute unterstützt. Und das ist ja nun mal im Radio Dreigland daheim. Das heißt, in diesem wunderbaren Verein kann man sich einbringen und unterstützt dann den Kampf gegen das Meinungsmonopol der Systempresse bzw. der Systemmedien. Wir wollen doch nicht den Mainstream-Medien den Platz kampflos überlassen. Ja, das nur mal als kleine Anregung, so zwischendurch. Ja, wenn ihr im Mai den Einschaltknopf betätigt, wär's Töfte, da würden wir uns unglaublich freuen und unsere Maientänze noch etwas intensiver gestalten. Ja, und bis dahin habt noch einen schönen Abend. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Anregung zur Berauschung. Das wäre doch Knorke. Alles klar, Leute. Wir hören. Bis dann. Tschüssikowski.
Ist Antragsformular ein Scheißwort? Dann hast du noch nie ein gutes Antragsformular gesehen. Das Antragsformular für die Mitgliedschaft bei RDL, dem Sender der Gegenöffentlichkeit auf 102,3 MHz. Nie war er wichtiger als heute. Gegenöffentlichkeit, Informationen, Subversion, Aufstand. Und das alles zum Einsteigerpreis ab 3 Euro monatlich. Holt euch das Antragsformular im Radio Dreigland-Heftchen an führenden Kulturverteilern. 102,3 MHz. Ohne Decoder. Hol's dir. Radio Dreigland, der Sender für Gegenöffentlichkeit, kritische Information und intellektuell und ästhetisch gehobene Unterhaltung. Gib dein Geld nicht der GEZ, gib dein Geld RDL, Radio Dreigland auf 102,3 MHz. Alles weitere unter www.rdl.de.